dieser Talk wird von Lyra gegeben. Lyra ist unter anderem bekannt in der Szene für seine SSH-Talk-Reihe. Er wird jetzt den hoffentlich letzten Talk aus dieser Reihe geben, den ihr dann schön erleben könnt. Dieser Talk heißt Besser tunneln mit SSH. Viel Spaß mit Lyra. Ach, eine Sache. Es gibt keine Fragen am Ende, keine Fragenrunde am Ende. Das muss ich vielleicht vorweg sagen.
Das komme ich eh gleich dazu. Greif nicht immer vor. Wunderbar, einen wunderschönen guten Abend. Also das Zeitgefühl auf der GPN verschiebt sich ja auch immer sehr. Ich bin der Lyra. Ich höre auf du Lyra, ich höre auf du Martin. Wenn ich gesitzt werde, werde ich verwirrt. Da denke ich mir immer, steht mein Vater hinter mir oder so. Das heißt, wenn ihr Fragen stellt, duzen ist absolut okay. Unter der URL gibt es die Slides dann ab heute oder morgen, je nachdem, wann ich meinen ersten Chunk bekomme. Kazazi hat vorhin schon abgefragt, wir haben ein paar Menschen, die noch nie in einem Lyra-Talk waren. Ich habe da so eine kleine Eigenart. Ich mag Publikumsinteraktion. Ich mag so nicht diese Q&A am Ende, ist so nicht meins. Ich habe gern Fragen zwischendurch. Kazazi hat sich unvorsichtigerweise hingesetzt. Das werden wir dann gleich ändern. Ich mag Fragen zwischendurch. Ich habe gelernt, und McLemmon und ein paar andere Freunde von mir, wir haben gelernt, so beim Vortragen, die Leute sind schüchtern, zurückhaltend, unauffällig, trauen sich nicht Fragen stellen. Daher haben wir uns verschiedene Methoden überlegt, wie wir das Publikum dazu motivieren können, Fragen zu stellen. Ich hab die Lösung gefunden, Mannerschnitten zu verteilen. Das heißt, wer eine Frage stellt, bekommt von mir für die Stellung der Frage eine Mannerschnitte. Die Mannerschnitten sind vegan. Also das ist schon mal gut. Sie beinhalten aber Nüsse. Wer also jetzt eine Nussallergie hat, muss das dann der Heraldin, den Heralden sagen. Ich habe auch Zitronenschnitten mit. Das heißt, stellt Fragen, hebt eure Hand, wachelt mit dem Tentakel. Rotfeuer bitte nicht schießen. Wir haben feuerpolizeiliche Auflagen. Und wir wollen das Gelände nächstes Jahr auch wieder benutzen und nicht neu aufbauen. Jo, das Ganze widme ich wie immer dem wunderbaren Sven Guckes, der viel zu früh verstorben ist. Er hat mich zur Command-Line gebracht. Ich habe ganz viel von ihm gelernt. Ich versuche so ein bisschen das Andenken an ihn hochzuheben. Wenn ihr nach Sven sucht, findet ihr noch immer seine alten Webpages und seine Infos, die noch immer relevant sind. Alles zum Thema TMUX, Screen, Vim, SSH, hat er auch schon lange vor mir erzählt. Er fehlt mir sehr, leider. Gut, Kazazi hat es auch schon angekündigt. Es ist nicht der erste Talk in dieser Reihe. Ich habe ja meine moderne Kommandozeilen-Tools-Talks und ich habe meine SSH-Talks, die, wie ich gehört habe, mittlerweile sogar schon in Unternehmenswikis als Schulungsmaterial für Azubis verwendet werden. Mein herzlichstes Beileid, falls ihr auch diesen Talk anschauen müsst. Wir haben uns vorhin auch schon gefragt, wie viel das ist. Ihr könnt jetzt mal mitzählen, schauen wir mal, ob wir drauf kommen, ob wir uns gemeinsam nicht verzählen. GPN 20, besser leben mit SSH. Wer war dabei? Ja, doch ein paar Hände, sehr schön. Recording gibt es natürlich dank dem großartigen VOC. Kann ich bitte einen kurzen Applaus fürs VOC haben, die so grandios arbeiten. Danke, danke, danke. Alle Talks ohne Tracking, ohne Werbung zu haben, ist einfach sensationell und in einer super Qualität und kostenlos und überhaupt und sowieso sensationelle Arbeit und meistens eine halbe Stunde nach dem Talk online. Das ist so unpackbar, was die abliefern. Es ist sensationell. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben bei Besser Leben mit SSH darüber gesprochen, wie ich nicht jedes Mal, wenn ich eine Verbindung anlege, einen Benutzernamen und einen Servernamen angeben muss. Wir haben darüber gesprochen, dass ich das Ganze sehr abkürzen kann und statt ssh-gulasch@ssh-example.com kann ich einfach ssh-demo zum Beispiel eingeben. Wir haben darüber gesprochen, wie ich mir einen Key erstellen kann, damit ich nicht jedes Mal ein Passwort eingeben muss, beziehungsweise die Passphrase eingeben muss. Wir haben über ssh-config gesprochen, das heißt, ich kann mir hier Konfigurationen hinterlegen, damit ich nicht jedes Mal alles eintippen muss. Das heißt, ich vergebe meinen Alias, ich vergebe meinen Hostnamen, mit dem ich mich verbinden möchte, den Benutzernamen. Ich möchte eben zertifikatsbasierte Authentifizierung haben und nicht Benutzername, Passwort. Und das ist dann das, der Private Key, den ich verwenden möchte. Yes, das na. Das Ganze geht dann eben auch ohne Passphrase für den Key, indem ich den SSH-Agent verwende. Wir haben dann auch darüber gesprochen, dass wir Send-Defaults wollen. Das heißt, ich habe meine Konfigurationen für die verschiedenen Server, mit denen ich sprechen möchte. Und dann schlussendlich auch ein Catch-All für ältere Server, für den Solaris DNS-Server im Zwischenboden, im Rechenzentrum und andere Dinge. Schaut euch den Talk an, hat sich gut, ich bin mit dem sehr happy. Wir haben auch über das elegante Jumping gesprochen, das heißt, wie kann ich einen Jump-Host, einen Bastion-Host verwenden, ohne mir jedes Mal beim Tippen die Finger zu brechen. Habe ich damals ausführlich erklärt, erkläre ich jetzt nicht nochmal. Wir kommen aber nochmal zu dem Thema, weil das ist mein Start-off-Point für das heutige Thema. Soweit alles klar? Ja, gut, wunderbar. Keine Fragen, es ist ein ungewohnter Talk. Arme Katzatze, hängt nur herum. Gut, GPN21, noch besser leben mit SSH. Ja, ich bin nicht sehr einfallsreich mit meinen.
Hier war eine Meldung.
Da war eine Frage, ja.
Den Jump-Host nochmal. In meiner Firma müssen wir CyberArk nutzen und da habe ich eine ziemlich lange URL. Das heißt, diese Variable nutzen wir nicht. Ist es dann kompatibel mit CyberArk in diesen proprietären Sachen oder?
Ja, komme ich gleich nochmal dazu beim dritten Talk.
Danke.
Aber ja, funktioniert auch mit CyberArk, obwohl CyberArk alles tut, um GPN21 noch besser leben mit SSH, Recording dank Walk auf media.ccc.de. Da haben wir gesprochen, TPM für SSH zu konfigurieren, das heißt, das Ganze im TPM, nachdem wir jetzt ja alle Windows-Laptops haben, Windows 11 kompatible Laptops haben wir alle ein TPM, mit dem wir lustige Dinge tun können. Wir haben über YubiKey Security Keys für SSH gesprochen. Wir haben über Zwei-Faktor-Authentifizierung, also TOTP mit SSH gesprochen. Auch alles ganz lustige, schicke Themen. Falls jemand noch was machen möchte mit signierten SSH-Keys. Den Talk mache ich nicht, da fehlt mir die Praxis. Also das wäre noch so, wenn jemand diese Lücke füllen möchte, macht das bitte, würde mich sehr freuen. Auch alle noch da, alle noch munter, niemand eingeschlafen, sehr gut, wunderbar. Das müsste jetzt der dritte sein, ne? Eben mitgezählt? Der dritte Talk auf den CLTs, ja, ich bin auch auf Konkurrenzveranstaltungen zur GPN, wobei die GPN ja eigentlich konkurrenzlos ist. Selbst die Winter-GPN kommt ja nicht dagegen an. Ne? CLT 25 Open SSH, das neue Zeug. Das war im Prinzip eine lyrische Lesung des Open SSH Changelogs. ich hatte nur kein Budget für ein Streicherquartett, aber ansonsten. Und da haben wir dann auch CyberArk angesprochen. Es gibt eine. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, schau dir den Talk an, wir wollen die Viewerzahlen nach oben treiben. Es gibt extra ein Feature in einer OpenSSH-Release, in einer der letzten, wo er mit mehreren Klammeraffen zum Beispiel umgehen kann. Ja, so, bei CyberArk immer so, die pappen da ja zig Dinge mit Klammeraffen zusammen, @signs. Und da gibt es jetzt ein neues Handling, wie die gehandelt werden, damit das besser funktioniert, gerade für die armen geplagten CyberArk-User. Und auch sonst ganz viele andere Dinge. Gut, das führt mich jetzt zu dem eigenen, so nach 10 Minuten sind wir schon beim Thema des Talks. Ich werde besser. Besser Tunnel mit SSH, das ist so das eine Thema, das ich noch nicht adressiert habe. Das ist das eine Thema, das ich jetzt nicht so in den anderen Talks, das ich in den anderen Talks explizit ausgelassen habe, weil es meistens Menschen vermiert, mich in der Vorbereitung auch wieder. Ihr werdet das merken, nicht alle Demos, die ich mir vorbereitet habe, funktionieren auch. Wir haben schon, wie erwähnt, über Bastion und Jump-Hosts gesprochen. Ich verwende beide Begriffe interchangeable. Ja, man kann darüber philosophieren, ob das jetzt der Fall ist oder nicht. Warum brauche ich einen Jump Host? Ich habe da ein bisschen was gemalt. Ich bin kein Künstler. Ich habe von meinem SSH-Client aus keine Verbindung zu dem Zielhost, zu dem Zielserver, zu dem ich hinkommen will. Ne? Ich habe aber, und das funktioniert, ich kriege aber eine SSH-Verbindung zum Jump Host. Das heißt, ich kann mir eine SSH-Verbindung zum Jump Host aufmachen und dann über den Jump Host zum Zielhost gehen. Das ist super praktisch. Und wenn ihr euch den Talk anschaut, wie gesagt, wir müssen die Viewer-Zahlen ein bisschen hinaufbringen, dann kann man das mit einer SSH-Config wirklich in 20 Zeichen, wenn man die Aliase kurz wählt, unterbringen und hat einfach eine Verbindung, die so da ist, ohne dass man drüber nachdenken muss. Der Nachteil oder das, worüber wir uns nicht weiter Gedanken gemacht haben, ist, das ist jetzt SSH-only. Ne? Also das bezieht sich rein auf SSH-Verbindungen. Ich mache eine SSH zum Jump-Host und über den Tunnel mache ich dann eine SSH zu meinem Zielhost. Das ist schön und gut, aber im produktiven Umfeld will man vielleicht ab und zu auch einmal was anderes als SSH verwenden. Es gibt so Menschen, die wollen dann irgendwie auf Datenbanken zugreifen oder so seltsame Dinge tun. Das heißt, was mache ich, wenn mein Ziel kein SSH-Host ist, sondern zum Beispiel ein Postgres-Server oder ein Webserver oder ich weiß nicht, Redis oder was, wie man die jungen Menschen heutzutage verwenden. Funktioniert jetzt mit einem normalen Jump-Host natürlich nicht. Funktioniert aber, wenn wir Local Forwarding verwenden. Wieso habe ich das nicht aufgesplittet? Bei den anderen Beispielen habe ich das aufgesplittet. Das heißt, ich mache im Prinzip genau dasselbe wie beim Jump-Host. Ich verbinde mich zu meinem SSH-Host und über die bestehende SSH-Verbindung tunnel ich dann den Traffic der anderen Applikation durch. Sprich, habe lokal einen Port offen, in den brüllt mein Client hinein. Ich route den Traffic durch zum Port 5432 des Postgres-Servers. Ich liebe das Postgres-Team für die Portnummer. Die merke ich, ist eine der wenigen, die ich mal merke. Wie schaut das aus? Ich habe noch keine Demo, noch kann ich klicken. Von der Kommandozeile, ihr wisst, wenn ihr die alten Talks gesehen habt, ich bin kein Freund, das alles auf der Kommandozeile zu machen. Das gehört alles in die SSH-Config hinein. Wir gehen es trotzdem jetzt auch nochmal für die Kommandozeile durch. Ich muss dem SSH sagen, ich möchte Local Forwarding machen. Ich möchte Local Port Forwarding machen. Das heißt, ein großes minus L ist einmal das Erste. Ich muss einen lokalen Port angeben, zum Beispiel 15432, auf den ich dann meinen Datenbank-Client verbinden kann. Also der spricht auf Localhost 15432, schmeißt er seine Anfragen hinein. Und dann muss ich dem SSH sagen, schick's mir irgendwo hin. Ja? Zum Beispiel nach postgresexample.com. Und wie es sich so gehört, wenn wir über TCP/IP sprechen, muss ich natürlich auch noch einen Port angeben. In dem Fall den Datenbankport 5432 des Postgres-Servers. Und natürlich, ich muss entweder Benutzername @server angeben oder wenn ich eine Config habe, reicht dann einfach der Alias für den Host und er nimmt mir automatisch Username und Passwort, beziehungsweise nicht Username und Passwort, Username und Key für die Verbindung, die ich da hinein konfiguriert habe. Das schaut dann, wenn man es ausfüllt, so aus. Also mit der Backslash, kennt jemand jemanden, der nicht weiß, was die Backslashes sind? Ich frage für einen Freund. Oh, ich habe ein wissendes Publikum. Danke, Harald, du hast hier das ganze Publikum schon super aufgeschlagen.
Wir haben, glaube ich, zwei Leute, die sich die Arme heben.
Wo?
Hier hinten. Die siehst du da vorne
nicht. Ich sehe nichts. Nein, ich bin geblendet von der Schönheit meines Publikums. Ich sehe nichts.
Also eine Person mindestens, die nicht weiß, was die Backslashes sind.
Gut. Das ist Command Continuation. Das heißt, das benutze ich, um ein Kommando in der nächsten Zeile fortzuführen. Das heißt, alles, was ich hier schreibe, ist im Prinzip ein langes Kommando. Und mit den Backslashes kann ich es auf mehrere Zeichen aufbrechen und die Bash weiß dann, dass das im Prinzip alles zusammengehört. Das ist halt super praktisch bei Präsentationen, weil dann muss ich euch nicht mit einem 8-Punkt-Font quälen, sondern kann schöne große Buchstaben sehen, die auch ich noch lesen kann. und es ist ein bisschen übersichtlicher. Also das kannst du so, wie es jetzt hier steht, so dein PDF-Reader nicht aus den Minusen einen M-Dash macht, direkt kopieren und in die Bash hineinpasten und die Bash kann es ausführen. Harald. Warte. Mikrofon.
Man sollte tunlichst vermeiden, hinter den Backslashes die Spaces, die man da sieht, mit einzutippen. Da darf kein Space mehr kommen. Das muss das letzte Zeichen in der Zeile sein, sonst passiert eine schreckliche Dinge.
Das hätte ich der geneigten Leserschaft als Übungsaufgabe überlassen. Das ist lernen durch Schmerzen. Du weißt doch selber, man lernt am besten durch Schmerzen. Ja, aber natürlich, Katzazi. Aufpassen. Blanks sind da unter Umständen ein bisschen ein Problem.
Auf der Folie vorher hast du als letztes Server angegeben. Ich glaube, es ist verständlicher, wenn du da Jump Host schreibst.
Das muss ja nicht Jump Host sein, Zielserver. Also SSH-Server. SSH-Server.
Okay. Danke für die Klarstellung.
SSH-Server. Nicht Datenbank-Server, sondern SSH-Server. Aber es kann halt auch der Datenbank-Server dann sein, wenn der SSH kann. So.
Wie sieht es? Nee.
Gleich, wir kommen gleich nochmal zu dir. Bitte.
Wie sieht es denn aus, wenn der Zielserver MFA hat? Kann man das auch mit abbilden oder ist es dann schon wieder
raus? Wenn der Zielserver MFA hat?
Ja.
Also Multifaktor. Multifaktor. Ja, dann promptet dich dein SSH-Client nach dem Faktor. Vorher passiert nichts.
Er leitet es durch, war die Frage.
Ja.
Geht das auch mit UDP?
Nein, aber dazu habe ich dann später noch ein Slide-Deck.
Danke.
So, zwei noch. Du noch und du noch, oder? Nein, den noch.
Genau. Ja. Also der Vollständigkeit halber, weil wir jetzt ständig von Jump-Hosts reden, das ist auch sehr praktisch, als Zielhost Localhost anzugeben, wenn man was aufrufen
jetzt,
will.
Jetzt spoiler doch nicht so. Nee, fast schon. Ja, nicht fragen. Nicht fragen, verteilen. Wir sind ja hier unter Freunden. Alles ist gut.
Ja, ich glaube, man sollte auch sagen, auf der Folie davor sind jetzt keine Backslashes zwischen den einzelnen Teilen. Aber das ist
gehört nein, weil alles das ein, weil das ein Teil ist.
Das ja,
ist
das sollte ein eine Zeile sein. Man sollte nicht versuchen, das in mehreren Zeilen anzugeben. Ja. Das funktioniert nicht.
Deswegen, ich habe es hier fürs tatsächliche Beispiel, habe ich es dann in eine Zeile zusammengefasst, damit klar ist, dass das Ding ist. Hier auch nochmal, extra nochmal zur Wiederholung. Ich habe den lokalen Port, der dann quasi auf dem Rechner, wo mein SSH-Client ist, offen ist. Ich map das zu meinem Zielserver, das ist in dem Fall halt PostgreSample.com und auf meinen Zielport mit 5432. Das Ganze funktioniert natürlich auch in der SSH-Config, haben wir ja schon besprochen. Da ist es eine Zeile, ich finde das so geil. Ich gebe den Parameter an, das ist eben, ich möchte Local Forward machen, das heißt auch ein bisschen aussagekräftig, es ist nicht sondern Local Forward, sagt schon einmal viel mehr aus. Der Local Port, der Destination Host, Destination Port, wie man es auch von einer HTTP-URI kennen. Ja, ganz super, funktioniert ganz wunderbar. Das Schöne mit dem Local Forwarding ist, das funktioniert jetzt nicht nur mit einem Local Forward, sondern ich kann mehrere Ports in einem Aufwasch forwarden. Das heißt, die natürlich unterschiedlich sein müssen. Also soweit schon. Aber ich kann eben 15432 für Postgres mappen. Ich kann aber auch 8080 zum Beispiel auf dem Webserver von meinem remoten Host mappen. Das heißt, ich mache Localhost 8080 und kriege die Website vom entfernten Server. Warte ein bisschen mit deiner Frage. Es kommt dann gleich eine Slide und dann nehme ich die, wenn es okay ist. Ich habe noch ein paar Dinge, die ich dazu sagen möchte. Das geht natürlich auch in der SSH-Config. Einfach mehrere Zeilen untereinander und das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt zwei Demos vorbereitet. Es funktioniert nur eine. Die Postgres-Götter waren mir nicht gnädig, leider. Aber ein bisschen was habe ich. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet. Das ist das, was wir vorher noch hatten. SSH-L, und da habe ich die Slashes hoffentlich jetzt richtig drinnen. Ich verbinde mich mit, ich map für die Postgres-Geschichte das Ganze und ich map für den Webzugang 8080 auf den Localhost 80 vom remoten Server. Demo ist mein Alias in der SSH-Config, damit ich nicht User-Ad-Host nehme und Zertifikat Private Key und sonst was angeben muss. Wenn ich das mache, dann bin ich jetzt mit meinem SSH-Server verbunden. Ja, es gibt dann noch Kommandozeilenparameter, mit denen man gar keine Session bekommt. Dann läuft der SSH im Hintergrund und alles pipapo. Für die Demo reicht mir das jetzt so, wie es ist. Und wenn ich jetzt zu meinem Webbrowser gehe, dann kann ich jetzt hier, wo ist meine Maus? Da ist sie. Auf Localhost 8080 zugreifen und bekomme ein Hallo GPN24 von meinem OpenSSH-Server. Also das ist jetzt nicht der lokale Server auf dem Laptop, sondern auf dem SSH-Server. Wird durch die SSH-Verbindung durchgeroutet. Das kann ich euch beweisen. Wenn ich jetzt hier diese Verbindung beende, ja, jetzt bin ich wieder auf meiner Gulaschmaschine und hier ein Reload mache. Ups. Map. Also man sieht schön, ging durch den SSH-Server durch. Jetzt habe ich noch eine Frage und dann komme ich gleich zu dir. Frage ans Publikum. Wenn jetzt da steht Local Forward 8080 auf Localhost 80, was ist der Localhost? Torte. Katzatzi, such dir wen aus. Such irgendwen aus.
Das ist der SSH-Server.
Das ist der SSH-Server, das ist richtig. Genau, meine Schnitte. Hurra!
Gut. Okay, wir hatten zwei Fragen.
Hier ja, vorne dann nimmt war er jetzt, eine jetzt wäre eine. Der Zeitpunkt gut für Fragen.
Und hinten ist auch noch eine.
3, 4, 5, so viele Fragen, huch!
Meine Frage ist, auch wenn es wahrscheinlich total unnütz ist, kann man den gleichen Port vom Ziel, also vom Target-System quasi, mehrmals auf verschiedene Ports auf meinem System durchtunneln?
Ja, why not? Du musst lokal unterschiedliche Ports haben. Okay. Du kannst 8080 bis 8090 alles auf Localhost 80 mappen. Who cares? Für einen HTTP-DB-Server sind das halt 5, 8, 10 verschiedene Verbindungen. Wenn das dein King ist, have it. King-Shaming, ja?
Ich habe auch eine Frage. Wir haben noch 3 Mannerschnitten. Was machen wir danach?
Was? Wie gehst du mit meinen Mannerschnitten um? Ich habe da noch einen Beutel mit Zitronenschnitten. Da darf sich dann halt jeder eine Zitronenschnitte nehmen.
Okay.
Normalerweise komme ich mit dem durch.
Da was hinten ist da war, glaube ich, relativ früh noch die Frage.
Mach noch 2 oder so und dann machen wir weiter. Ich habe noch ein bisschen Content. Ich muss noch nicht Zeit schinden. Ganz hinten links.
Erstmal da.
Ah, okay.
Wenn zwischen dem Bastion-Host und dem Webserver eine Firewall ist, gemeinerweise, wann merke ich das?
Wenn du dich nicht verbinden kannst.
Also nicht beim Aufruf des SSHs, ne? Da noch nicht.
Ja, nein, zwischen dem SSH-Server und dem Datenbank-Server, genau. Da sollte keine Firewall sein. Wenn das Netzwerkteam wie immer nichts am Netzwerk verändert hat und es geht auf einmal nicht, du merkst es erst, also der Verbindungsaufbau zum SSH-Server funktioniert noch. Du merkst es dann im Webbrowser, im Datenbank-Client, wo auch immer.
Okay, danke.
Ja. Bitte.
Jetzt haben wir eine Frage vom VOG.
Ja.
Wo wird die Domain vom Local Forward resolved? Auf dem Client oder auf dem Server?
Auf dem Server. Haben wir noch was? Ich sehe hier vorne eine Hand, zumindest eine. Ich sag mal, es ist Hand. Ich sehe es schlecht.
Ich habe nur eine kleine Anmerkung, weil wir die jetzt gerade so gut funktioniert hat, mit die Shell wieder zumachen und es geht dann nicht mehr. Je nachdem, welche SSH-Implementierung man hat und welchen Browser man nutzt, Klassiker, Windows, SSH und Firefox.
Wir reden von vernünftigen Systemen, ja, bitte.
Damit es die Leute wissen, wird es quasi, warum auch immer, der Firefox bleibt auf dem Forwarding drauf und die Shell wird dann tatsächlich erst beendet, wenn ich den Firefox auch zumache. Also nicht wundern da.
Mein Beileid, wenn du mit diesen Systemen arbeiten musst.
Ich möchte es noch nicht spoilern vielleicht, aber Der Postgres-Admin muss ja auch mitspielen. Das heißt, der SSH-Server muss typischerweise berechtigt sein, zum Postgres überhaupt aufgebaut zu werden, was vielleicht hoffentlich
und das ist. War jetzt, nachdem ich die Demo kurz vor knapp gebastelt habe, daran bin ich jetzt dann gerade gescheitert vorhin. Ja, das ist selbstverständlich. Also das ist klar. Das war jetzt auch, wie gesagt, nur ein Beispiel. Das funktioniert mit jedem Port, mit jeder mehr oder weniger jeder Applikation, die irgendwie TCP macht. Haben wir noch eine noch oder sind wir durch?
Ja, hier bin ich.
Eine noch und dann...
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dieses Localhost aus dem CLI-Argument rauszubekommen, dass man nur Ziel- und Source-Port angeben kann?
Nochmal?
Wenn man jetzt, sagen wir, den Postgres-Port einfach auf 5432 mappen möchte, muss man ja immer dieses Localhost von dem Server auch noch angeben. Bekommt man das weg?
Nee.
Schade.
Nee, sorry. Sorry, habe ich jetzt eine Sekunde gebraucht. Okay, ich mache mal kurz weiter. Wir haben noch ein bisschen Content und es ist schon eine halbe Stunde um. Das ist sehr schön. Das Leiden hat bald ein Ende. Entspannt euch. Harald?
Ja, bitte. Ich fand die Antwort irritierend. Also man muss immer angeben, auf welchem Rechner man mit einem Port, ob das Ding jetzt Localhost heißt, in deinem Beispiel ist ja der Postgres-Server, heißt halt Datenbank-Server. Also das muss auch kein Internetname sein, weil das könnte ja nur ungelöst, aber es ist immer Rechnername, Doppelpunkt, Port. Ein Port lebt auf einem Rechner und ohne...
Da kommt schon wieder der Lehrer in dir durch. Ich hätte mich jetzt zurückgezogen. In der Doku steht drinnen, man muss es immer angeben. Ja, so. Jetzt haben wir noch was. Jetzt haben wir noch was Zweites. Wir haben jetzt über Local Forwarding gesprochen, jetzt können wir auch noch über Remote Forwarding sprechen. Das ist dann der Moment, wo der Knoten im Kopf kommt. Mein Ziel, mein HTTP-Server zum Beispiel, ist erreichbar, ist nicht erreichbar. Wieso steht der DB-Client? Okay, ich habe wieder mal Copy-Paste-Fehler gemacht, sehr gut. Aber ich komme zu meinem SSH-Server hin. Das heißt, was kann ich machen? Ich kann von meinem HTTP-Server eine SSH-Verbindung aufmachen und auf meinem SSH-Server einen Port öffnen, über den dann der Traffic zurück zu meinem HTTP-Server getunnelt wird. Ja, da merkt man schon, die Graubärte fangen an zum Zittern. So. Ja. Und wenn das einmal aufgebaut ist, dann kann ich nämlich mit meinem Browser über den Port 80 zum Beispiel auf meinem SSH-Host den Traffic weiterleiten auf meinen HTTP-Server, der innerhalb des Netzwerks steht. Ja, ich habe da noch ein bisschen Meinung zu.
Wir hätten hierzu auch wieder Fragen oder Kommentare. Oder möchtest du weitermachen?
Ich würde noch, wenn es für euch okay ist, noch ein paar Minuten weitermachen und dann gerne. Also wie gesagt, ich habe gerne Fragen, aber lasst mich mal kurz über die Syntax reden und dann reden wir über Gefühle. Remote Forwarding, welche Überraschung, wir brauchen ein -R. Wir brauchen einen Remote Port. Das ist immer aus der Sicht des SSH-Clients. Für den SSH-Client ist der Port remote. Destination Server, Destination Port. Wie man es kennt, User Add. Ja. Zum Beispiel so. Wieso steht da 8081? eben den 80er dann nach hinten auf dem HTTP-Server, der auf 8080 läuft, hören. Das Ganze funktioniert auch in der SSH-Config. Remote Forward statt Local Forward. Command, Remote Port. Destination Host, Destination Port. Wie gesagt, Localhost funktioniert ganz wunderbar. Funktioniert auch wieder mit mehreren Einträgen, wenn man es möchte. In dem Fall, wer ist denn da jetzt der Localhost? Katsatsi, sucht da wen aus? Sucht dir einen Menschen aus?
Die Kleinkiste, von der ich mich aus gerade verbinde.
Genau. Da habe ich jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, keine Demo gebaut, weil mir das einfach zu mühsam war. Und ich mag dieses Setup nicht. Ich habe das Problem, ich habe sowas schon in Produktion implementiert. Ja, genau. Ich nehme nachher gerne Junk-Spenden entgegen.
prinzipiell local versus remote, das ist immer aus der Sicht des SSH-Clients. Local, beim Local Port Forwarding ist der Port, den man, den erste Port, den man angibt, am SSH-Client. Bei Remote ist der Port beim SSH-Ziel. Ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe da immer hingeschrieben Port 80. Ja, der Browser kann über Port 80 auf dem SSH-Host und wird dann durchgetunnelt. Das funktioniert per Default nicht, weil die SSH-Menschen ein bisschen security-aware sind, glücklicherweise, und das per Default nicht erlauben. Das muss man explizit aufdrehen mit Gateway-Ports, damit das funktioniert. Aber prinzipiell, das funktioniert prinzipiell. Oder Rootbin? Ja, einfach mit root@ und gib ihm, dann funktioniert das auch, genau. Ja. Ja, Privileged Ports, genau. Ja. Aber sie haben eben Dinge eingebaut. Das heißt, per Default, es würde funktionieren, wenn ich jetzt, und dafür habe ich es schon mal implementiert, ich habe eine Applikation, die auf diesem Rechner läuft und auf Daten innerhalb des Netzwerks zugreifen muss. Da haben wir das schon implementiert. Ich möchte es nicht empfehlen. Ich komme gleich zu den Fragen. Ich habe da noch die Caveat Emptor. Das kann Sicherheitsproblem, weil der Port ist offen. Ja? Wenn ich mal mit SSH diesen Port aufgemacht habe, dann greifen nur noch die Linux-Security-Mechanismen, wer auf diesen Port zugreifen darf. Das solltet ihr euch bewusst sein. Das ist nicht so holodro, YOLO, wie man vielleicht glauben müsste. Mit dem Local-Port, okay, das ist meine lokale Maschine, da muss man irgendwie die Verantwortung tragen, aber bei Remote-Port, da könnt ihr euch ganz schnell unangenehme Löcher in der Firewall und in der Enterprise-Security aufreißen. Das ist nicht schön. Ich kann es nicht empfehlen, wie gesagt, bin der, done that, möchte ich nicht nochmal machen. So, jetzt habe ich viel geredet. Mehrere. Wer auch immer... Liebe Herr,
du hast ja vorhin gezeigt, dass man mit -R den Remote-Port angeben kann. Kann ich dort auch die IP-Adresse, auf die ich binden möchte, angeben? Das heißt, ich möchte den Remote-Port auf den Localhost von der Remote-Maschine legen und nicht dem 000, also any, exposen.
Please rephrase. Sorry, ich bin schon ein bisschen geistig durch. Es dauert ein bisschen.
Wenn du einen Port öffnest, kannst du ja meistens angeben, auf welche IP-Adresse du diesen Socket
binden möchtest. Das Binding.
Jawohl, kann ich den Binding-Host angeben?
Ja, das kannst du, da brauchst du aber dann, wie hier gesagt, die Gateway-Ports. Über die kannst du das steuern. Man-Pages lesen.
Man kann vor dem Port noch eine Bind-Adresse angeben.
Übrigens auch beim Local-Port kam da aus dem Publikum.
Ist das Schöne, ich lerne ja auch immer bei den Talks was dazu, das ist super.
Ich habe leider auch so ein bisschen so ein hässliches Setup-Netzwerk bedingt und meine Frage wäre jetzt, also ich habe das anders gelöst, was das hier quasi an Performance quasi, weil ich habe ein eigenes Programm, Red Hole macht quasi diesen ähnlichen Tunnel, wie es jetzt hier mit zum Beispiel Websockets und der Performance aussieht, wenn man da jetzt, weiß ich nicht, File-Uploads in eine Nextcloud zum Beispiel drüber macht, weil das jetzt ja eigentlich ein bisschen... Wenn man SSH versuchen würde, da zu verwenden, glaube ich, Entfremdung ist.
Ja, und ist auch performancemäßig nicht wirklich der Bringer.
Also lohnt sich nicht, darauf umzusteigen.
Warte noch ein bisschen, ich habe noch ein Thema. Das wird dann vielleicht eher dein Ding sein. Hier, da, servus.
Was passiert eigentlich, wenn man ein Local und ein Remote Port Forward einrichtet, die beide dieselben Ports benutzen, also eine Loop bauen.
Und geht das mit einer Verbindung?
Ich hätte mir jetzt eigentlich schon erwartet, dass du dich ansteckst und das gleich herzeigst. Use more bandwidth. Also jetzt aus NOC-Sicht.
Du hattest gezeigt, dass der HTTP-Server sich zum SSH-Server verbindet. Ist das für die Erklärung gewesen? Für mich wäre intuitiver, dass der SSH-Server...
Es ist rein, ich habe einfach ein Beispiel konstruiert.
Okay, aber normalerweise wäre es dann, dass der SSH-Server die Verbindung aufbaut. Über den gehe ich ja vom Client aus zum SSH-Server und dann zum HTTP.
Dann hast du aber wieder Local-Port-Forwarding, dann brauchst du nicht Remote-Port-Forwarding. Okay. Es ging darum, ich habe irgendwas konstruieren müssen, um Remote-Port-Forwarding zu machen.
Und ich mag es nicht, deswegen habe ich mir sehr schwer getan, irgendwas Sinnvolles zu finden. Wenn so die innere Aversion so, nein, ich will es eigentlich nicht verwenden, ist, dann...
Wie verhält sich das Ganze, wenn das Netzwerk Schluck auf hat? Wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt oder muss ich mich da selber drum kümmern?
Da verweise ich sowohl auf meinen ersten SSH-Talk als auch auf meinen SSH-Talk von den Grazer Linux-Tagen irgendwann in den 10er Jahren, wo wir über Netzwerkresilienz, Tuning und SSH über UDP und andere Dinge, Mosh ist da so ein Schlagwort, gesprochen haben. Das ist dann... Aber da kannst du dich dann mit ihm zusammensetzen, wie man dann ein Nextcloud-Upload über eine FlakeGIP-Verbindung zum Beispiel in der Deutschen Bahn macht mit... Sorry, einmal Deutsche Bahn bashen muss sein, das ist...
Kannst du nochmal eine Slide zurückspringen?
Für dich immer, bitte? Für dich doch immer.
Ich habe da eine Basic-Frage, also die Verbindung vom HTTP-Server zum SSH-Host, die muss ja erstmal aufgebaut werden, nehme ich an, die muss bestehen schon, oder? Vorher.
Oder
ist die mit abgefrühstückt dann?
Das ist die SSH-Verbindung. Auf dem HTTP-Server startest du den SSH-Client.
Alright.
Okay. Cronjob, wie auch immer.
Okay.
Node.js, Clawbot, Choose Your Poison. Systemd. Die drei Reiter der Apokalypse, Cloudbot, Systemd und?
Ich wollte zu dem vorherigen Beitrag noch sagen, also man kann wahrscheinlich auch sich erstmal von außen auf den HTTP-Server per SSH einloggen, weil nur der Port offen ist und dann mit dem Remote Forwarding den anderen Port dazu packen.
Ja, aber wenn du von außen kommst, brauchst du kein Remote Forwarding. Das ist mein Problem mit diesem konstruierten Beispiel. Da geht es darum, Der Admin intern baut die Verbindung auf und irgendein Browser von außen kommt rein und greift auf.
Theoretisch schon, aber wenn die Firewall zum Beispiel nur 22 durchlässt, um auf den HTTP-Server zu kommen.
Konstruiertes Beispiel, in der realen Welt wird jeder Firewall-Admin kommen und sagen, Alter, geht's da noch gut? Außer, aber wie heißt dieses Cloud-Service, wo du das in Cloud nachbaust? Fire irgendwas? Da ist es natürlich dann gleich ganz anders.
Hier noch eine, ja. Hier vorne, vor dir genau. zu der Frage wegen, wenn die Netzwerkverbindung abbricht, ist da nicht genau das Programm S-Tunnel, was das machen sollte, dass die Verbindung wieder automatisch
aufgebaut wird? Ich spreche über SSH. S-Tunnel kenne ich nicht. Ich bin geblitzdings. Ich habe momentan alles vergessen, was ich sonst über Linux-Tools weiß. Ich weiß nur OpenSSH. Der Harald hat über S-Trace gesprochen. Vielleicht kannst du dich dann nachher mit ihm über S-Tunnel unterhalten. Und bei einem S-Junk dann... Nee, ja. Ja. Es gibt... There is more than one way to skin a cat. Machen wir noch ein oder zwei und dann machen wir noch ein bisschen Content.
Okay, noch eine schnelle Anmerkung. Du hattest gerade das System D erwähnt. Da kann man ja noch User Services verwenden. Also kann man sich vorstellen, vielleicht einen Dienst wie einen Webserver zu starten, erst wenn der Nutzer verbunden ist. Und wenn man dann auch die SSH-Tunnel mit darüber startet, kann man also plötzlich durch den Rechnerstart auf einen Remote-Server den Dienst mitstarten und automatisch einen Tunnel darüber bauen. Und jetzt haben wir auch schon Jump-Hosts gesehen und das kann man immer weiter chainen. Da kann man also die gesamte IT-Infrastruktur mit Anwesenheit des Admins starten und stoppen.
Magst Glaub du, mir, magst, das habe ich schon mal gebaut. Kurz auf die Bühne kommen, damit zukünftige Arbeitgeber sehen, wen sie nicht einstellen wollen. Aber I like the way you're thinking.
Hier hat jemand Lust auf Mannerschnitten.
Also. wollen wir eine noch und dann machen wir noch ein bisschen Content.
Du hattest gerade eben gesagt, dass das nur für TCP und nicht für UDP funktioniert. Warum?
Ich bin kein Netzwerker. Nee, es ist leer. Wir kommen auf UDP gleich noch. Warte, gib mir noch 5 Minuten. Du kannst die Frage beantworten, bitte. Dann lerne ich auch was dazu. Katsatsi, sei so freundlich.
Das Problem mit UDP-Tunnel über TCP-Verbindung ist, dass TCP TCP-Resend macht. Das heißt, wenn du eine Verbindung hast, die halt sich darauf verlässt, dass Pakete, die verloren gehen, nicht neu gesendet werden, sondern wieder angefordert werden, dann hast du Out-of-Order-Pakete. Das ist uncool.
Amazon. Nein. So, lasst mich noch, ich habe noch zwei Themen, die möchte ich noch durchbringen. Harald?
SSH kann nicht nur Ports tunneln, sondern hat auch so einen Standard Input und Output und irgendwas. Und über Standard Input und Output kann man Netcat laufen lassen. Netcat macht UDP.
Wir sollten das irgendwie nur noch zur Karnevalszeit oder so machen. Gut, dritte Option, wir haben Local, wir haben Remote, wir haben Dynamic Forwarding. Poor Persons VPN, gesponsert von Blahei VPN, der führende Anbieter von kostenlosen VPNs. Weil irgendwie muss ich ja diese Talks finanzieren. Dynamic Port Forwarding macht euch einen SOX-Proxy, mit dem ihr den ganzen Netzwerkverkehr über einen SSH-Tunnel ins Internet, zum Beispiel ins Internet oder in ein anderes Netz weiterleiten können. Der Nachteil ist, die Applikation muss SOX-Proxys unterstützen oder du musst sie in einen SOX-Proxy-Wrapper einpacken und dann wird es leicht unhandlich. Ist aber quasi ein VPN. Ich nutze das seit den 90ern, um aus Konferenz-WLAN, also so in den 90ern waren da so Konferenz-WLANs, da war SMTP gesperrt, 80 gesperrt, VPN, ja, ganz fürchterlich. Hat super funktioniert. Wie funktioniert's? Ich komme mit meinem Browser nicht ins Internet, aber ich komme per SSH zu einem SSH-Server und der SOX-Proxy dann bei mir lokal tunnelt mir das zum SSH-Server und dann weiter in mein Zielnetzwerk. Das Ganze ist zum Glück wesentlich einfacher als die zwei vorher vorgestellten Tunneling-Optionen. Ich habe ein -D für Dynamic. Ich mag das OpenSSH-Team für die Kürzel. Das funktioniert einfach gut. Das heißt, -D. Auf welchen Port hört mein SOX-Proxy? Sucht euch was Hübsches aus. 4242, whatever. Und dann halt das übliche gulasch@ssh-example.com oder eben der Alias in eurer Config oder was auch immer. Relativ simpel, relativ einfach. Ich habe da was vorbereitet. Und zwar, wir tunneln uns jetzt mal nach Stockholm. Ich habe hier, wenn es wahr ist, ein What is my IP address? Wumpi. Und das sollte mir eigentlich sagen, ich bin im Entropia in Berlin. Also Entropia hat jetzt X-Hain und die Seabase übernommen. und wir haben sogar eine IP und wir haben eine Legacy-IP. Alles ist schön, das Leben ist gut. Also ich bin im GPN-Netzwerk offensichtlich. Jetzt kann ich aber, wo habe ich es? Mich mit einem anderen Server verbinden. Ich habe mir hier mal kurz was im Internet geklickt. Das ist ein kostenloser SSH-Server, mit dem ich mich verbinden kann. Und das ist eben der Username gulasch-vpn-yantit.com mit dem Server. Und ich habe ihm angegeben, er soll mir den SOX-Proxy auf 1080 angeben. Wieso drehe ich mich um? Ich habe das alles hier vor mir. Ich habe ein vernünftiges Setup. Und ich habe ein -N. Das -N sorgt dafür, dass die Session aufrechterhalten bleibt und ich den ganzen Schmonzes von dem Server nicht sehe, weil die kein Home-Verzeichnis dort haben und dann verbricht man die Verbindung ab mit -N, tut er mir das. -N heißt, do not execute a remote command, eben wenn man nur Ports vorwarten will, ohne eine tatsächliche interaktive Shell haben zu wollen, ist das die Option der Wahl. Das heißt, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich mir den Kopf verdrehen, ich muss in die Settings vom Browser gehen, ich muss zu den Proxy-Settings gehen und ich muss von kein Proxy auf manuellen Proxy gehen. Da habe ich schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Mein SOX-Host ist Localhost, meine lokale Maschine, auf dem Port 1080. Ich habe es leider nicht größer bekommen, das ist leider so limitierend und ich will einen SOX-5-Proxy. So, jetzt sollte ich vielleicht zuerst noch die Verbindung starten. Ja, ich habe sogar das Passwort richtig eingetippt. Und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, wenn ich meine Maus wiederfinde und hier die Seite neu lade, dann bin ich jetzt in Stockholm. Also viel einfacher geht's nicht mehr. Für mich ist das total praktisch. Ich muss öfter mit dem ZERT in Indien sprechen. Das ZERT in Indien ist aus europäischen Netzen nicht erreichbar. Und dann brauche ich halt einen indischen VPN-Server und dann kann ich mit dem ZERT in Verbindung treten und die Webseite abrufen. Ist total super. Ich habe dort Screenshots drinnen. Funktioniert ganz super. Dazu Fragen. 1, 2, 3. Die drei machen wir und dann macht ein Thema. Einen habe ich noch.
Was, ja? Was ist ein SOX-Proxy?
Nein, nicht jetzt. alte Technologie. Frag den Harald oder mich nachher.
Wie kann man V6 dadurch tunneln?
Ich wiederhole meine Antwort von vorhin, alte Technologie. Nein, das liegt jetzt nur an dem VPN, an dem Hoster. Der reicht nicht weiter.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Syntax, aber man konnte doch auch sagen, dass der Port auf der SOX-Proxy-Port auf dem SSH-Server aufgemacht wird, sodass dann der SSH-Server, der normalerweise nicht ins Internet kommt, aus irgendwelchen Gründen dann plötzlich Updates aus dem Internet, über den Client Updates aus dem Internet kriegt.
Ja, geht alles, will man nicht.
Ich wollte das eigentlich schon vorhin fragen, aber kann ich damit ICMP-Pings forwarden?
Nein.
Okay.
So, eigentlich wäre ich jetzt mit meinem Vortrag am Ende gewesen, in der Zeit, pünktlich, mit Q&A. Ja. Dann kam aber gestern der Neuner daher. Bist du da? Er hat sich nicht getraut. Okay. Nein, total lieber Mensch. Hat die Frage. Erzähle ich auch was zu Purman's WireGuard, also SSH-O-Tunnel ist gleich Ethernet. Ich habe mir zuerst gedacht, nein. Dann habe ich gedacht, WTF. Dann habe ich einmal ein bisschen nachgelesen und habe gedacht, ach, warum denn nicht? Was ist das? Also für mich war das neu. Ich war in der glücklichen Situation, das noch nie gebraucht zu haben. Das Schöne in diesen ganzen Unix-Tools ist, wenn man nicht, also falls ihr sinnvolle Alternativen zum Doomscrolling sucht, Man-Pages lesen. Seriously. Da findet man Sachen, man glaubt gar nicht, dass man das vermisst hat. So ging's mir dann auch nach dem Post vom Neuner. Wir sprechen nämlich hier jetzt über Layer 2 Tunnel mit OpenSSH. Das heißt, wir machen uns mit SSH ein TAN-Device auf. Ja, es ist nicht WireGuard, aber Purman's WireGuard. Jetzt sei nicht päpstlicher als der Papst. Ja. So, wir brauchen ein Minus F. Das heißt, SSH geht in den Hintergrund und fragt zwar noch nach Passwörtern, interagiert aber sonst nicht mit meiner Shell. Total super. Mehr Stille. Mehr Stille ist immer gut. Minus O. Minus O sagt, ich möchte, liebes SSH, ich möchte dir eine Option geben im Format, wie es im Konfigurationsfile steht. Mag ich sehr, weil es deutlich sprechend ist. Und für Tunnel gibt es keine Command-Zeilen-Option. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Das heißt, ich sage ihm, ich möchte Tunnel Ethernet. Ich könnte da auch einfach Tunnel gleich Yes schreiben. Dann würde mir ein Point-to-Point-Netzwerk machen. Ich möchte aber in dem Fall Ethernet, also Layer 2 haben. Deswegen steht da Ethernet. Dann gebe ich ihm TAN-Devices an, TAN-Network-Tunnel. Ne? Mit den entsprechenden numerischen ID des Tunnels. In dem Fall den ersten Tunnel. Wir sind nicht Lua, wir fangen bei 0 zu zählen an. Man kann auch Any schreiben, dann nimmt er die nächste freie verfügbare ID. Und dann ist das auch abgefrühstückt. Minus W sagt dann dem OpenSSH tatsächlich, bau mir da einen Tunnel mit Tunnel-Devices auf, Local-Tun und dann Remote-Tun, also die ID. Und nachdem wir jetzt über Tunnel-Devices sprechen, muss das natürlich mit Root-Rechten, also Privileged Ports und sonstigen Schnickschnack funktionieren. da komme ich jetzt nicht nur mit User-Rechten hin. Das Ganze ist funky. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe mir das jetzt noch angelesen, weil es mich interessiert hat. Ich brauche in meiner SSHD-Config Permit Rootlock in Yes und Permit Tunnel Yes, damit das funktioniert. Das heißt, es ist per Default deaktiviert, was ich gut finde. Wer mehr dazu erfahren will, der André hat einen ganz tollen Blogpost dazu geschrieben, wo er die ganzen notwendigen, ich brauche Umwelt-Utilities, Spritz-Utils, ich brauche Proxy-Up, ich brauche IP-Forwarding, ich muss Bridge-Interfaces einrichten. Da ist schon ein bisschen was dahinter. Es ist jetzt nicht Raketenwissenschaft, aber es ist jetzt auch nicht trivial. Aber ich wollte es erwähnt haben, weil damit habe ich jetzt das Thema Tunnel durch. Halleluja. Und ich brauche hoffentlich nie wieder einen Vortrag über Tunnel machen. Damit bin ich ungewohnterweise vor meiner Zeit fertig und hätte noch Zeit für Fragen und sage zunächst einmal Dankeschön.
Zuerst hat das Wok noch mal eine Frage.
Ja, zuerst eine Gegenfrage. Können wir vielleicht das Saallicht ein bisschen heller machen, damit ich die großartigen Menschen sehe, die bis jetzt ausgehalten haben? Dankeschön, bitte.
Weitere Option aus der Kategorie Kriegsverbrechen. Es geht auch mit Unix-Domain-Sockets. Das geht so lange gut, bis man versucht, Socket-Parsing darüber zu machen. Die Fehler sind sehr intuitiv und machen Spaß. Tipp: SSH kann ja auch ein Control Agent haben, den kann man nicht über SSH Forwarding forwarden, das bricht. Das macht nämlich Socket Parsing. Ask me how I know.
Zum Tunnel.
Ja.
Die Frage: Wie ist die Retransmission Policy, gerade auch mit UDP-Paketen im Zweifel, die man durch die Brücke schiebt?
Ja. Das sind alles Flickwerk-Netzwerk-Dinge. Das ist nicht mehr sauberes Netzwerking, wo man vernünftige Geräte und Dinge konfiguriert. Das ist alles nur noch Flickwerk. Bitte.
Ja. Es kam vorhin die Frage nach ICMP-Ping. Mit dem Ethernet-Tunneling müsste ich ja dann auch ICMP forwarden
können. Ja.
Ist gut.
Nein. Bitte sprich mit deinen Netzwerken und baut was Vernünftiges.
Nochmal aus der Kategorie Kriegsverbrechen im Netzwerk.
Können wir irgendeinen anderen Begriff finden? Das ist mir ein bisschen zu nah an der Realität, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, erzähl.
Ist es möglich, wie bei Apache, dann verschiedene Sachen über das Local Forwarding, dass man das über die Domain A dann verschiedene Ping-Dinge hat, dass dann quasi das ganze Unternehmensnetzwerk dann über 15 verschiedene Server dann rausleiten kann? Oder kann ich das nicht über den Hostname nur steuern, ohne Reverse Proxy?
SNH ist nicht Software-Defined Network. Wenn du dich bemühst, wahrscheinlich ja. Wenn du es machst, halt bitte einen Talk drüber und zähl uns, was nachher alles kaputt ist und wie wenig Schlaf du bekommen hast. Also, ja, aber ich glaube nicht, dass ich es wollen würde.
Haben wir weitere Fragen? Ich sehe gerade keine. Wenn ihr eine habt, bitte deutlich aufzeigen.
Kommentare, Schmerzen, also wir gleiten jetzt ein bisschen in Sysadmin-Nightmares ab, habe ich das Gefühl, ist aber okay.
Die nächste Eskalationsstufe ist ja dann eigentlich nur so ein SSH-Reverse-Proxy und dann also dann hast du dann Git und dann dein SSH und dann alles und dann hast du schon eine Domain darunter und dann
wie gesagt, ja, mir verschlägt jetzt langsam die Sprache. Ja.
Was wäre denn ein Anwendungsfall, wo ich das auf Ethernet-Basis machen möchte und nicht auf IPv4, wie wir es vorher gemacht haben? Das, was du zuletzt gezeigt hattest mit OpenSSH. Ja.
Das da. Also diese Geschichte, meinst du?
Genau, ja.
Ein Forschungsnetzwerk, in dem du dich mit OpenSSH und den verfügbaren Kommandozeilenoptionen auseinandersetzen möchtest. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt wirklich in einem produktiven Umfeld, wo es auf Verfügbarkeit, Stabilität, Sicherheit und andere Dinge ankommt, dass man das verwenden möchte. Ich zeige euch nur, was möglich ist. Ich sage nicht, dass man das tun sollte. Ja.
Zu dem Thema mit Reverse Proxy für SSH. Also es gibt tatsächlich Tooling,
um auf dem HTTPS-Port SSH mitlaufen lassen zu können. Das ist gut, wenn es Firewalls gibt, die Probleme machen. Ja,
da gibt's ein paar Lösungen, dass du um diese Dinge rumkommst, dass du dann immer noch auch jetzt über 443 oder sonst wo, dass entweder du einen dedizierten 443er-Port hast, wo du SSH dann eigentlich dahinter steht, oder auch Tooling, um das erkennt, ist das jetzt HTTP oder SSH-Traffic und entsprechend dann auf die Dienste mappt. Da habe ich auch schon aufgesetzt, weil es früher Firewalls gab, die eben Dinge nicht rausließen.
Eine kleine Geschichte aus dem Garten der Netzwerkkriegsverbrechen. Wenn ein Target-Server zum Beispiel nicht auf einen, keine Ahnung, irgendeinen zentralen Konfigurationsserver kommt oder so, kann man tatsächlich mit Reverse-Tunneling dann über seine lokale Maschine diesen Traffic routen, dass diese Remote-Server irgendwie auf diesen zentralen Server kommen. Das finde ich super, weil das Netzwerkteam ist immer sehr happy, wenn ich das mache.
Ja, sie wollen immer Kontrolle haben und wir wollen Kontrolle über die Ports haben, die man aufmacht, und dann machen sie einem nie die Ports auf. Dann muss man Lösungen finden. Also wie gesagt, ich musste das schon mal implementieren, um Netzwerk-Traffic abzusichern. Also da gab es Traffic, der nur unverschlüsselt lief und der Kunde hat gesagt, nur verschlüsselt. Ja, dann haben wir halt, bevor der Dienst startet, erst einmal einen SSH-Tunnel aufgebaut über System.d und Abhängigkeiten. Und ja, es hat einen Grund, warum ich nur noch graue Haare habe, wenn überhaupt. Ja, bitte.
Wollen wir den Begriff Kriegsverbrechen nicht durch Risk oder Kink ersetzen vielleicht?
Was auch immer, und das Mikrofon ein bisschen näher zum Mund, dann verstehe ich.
Wollen wir den Begriff Kriegsverbrechen nicht durch Risk oder Kink ersetzen vielleicht?
Kink ist immer gut. Gut. Ich will es jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, aber wir haben hier noch zwei
mehr. Meines war noch da drüben irgendeine Frage vorhin. Aber dann komme ich erstmal zu euch.
Ein recht populäres Tool ist Visual Studio Code mit dem SSH Explorer. Das heißt, man klickt ein bisschen drauf, versteht vielleicht gar nicht, was passiert. Hast du da Erfahrung davon, was da alles an diesen Erklärungen, die du gezeigt hast, schon drinsteckt in dieser Microsoft-Implementierung?
Ich bin in der glücklichen Situation, Visual Studio nicht angreifen zu müssen. Entschuldigung, Microsoft Copilot heißt das ja jetzt, nicht angreifen zu müssen. Aber danke für die Frage, das habe ich jetzt nämlich fast vergessen. Local Forwarding, Remote Forwarding und Dynamic Forwarding funktioniert auch unter Windows, sowohl mit PuTTY als auch mit dem OpenSSH-Client, den Microsoft auf Windows mittlerweile portiert hat. Das Ethernet-Ding. Harald?
Da wurden jetzt so viele Löcher in Firewalls gebohrt und durchgetunnelt und sowas. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber ich habe erlebt, dass Firewalls sowas kennen und SSH aushandelt, welche Features erlaubt sind bei dem Verbindungsaufbau. Und wenn das mal nicht tut mit den ganzen Port-Tunnels, sollte man sich mal ganz ernsthaft mit den Firewall-Betreibern machen. Das kann ausgeknipst werden und es tut einfach nicht. Und man sucht sich, ich habe länger gebraucht, um dann die richtige Frage zu stellen, kann das sein, das? Und ein Security-Kollege hat mir gesagt, er kennt das nur von Banken. Ich kenne jetzt Firmen, die wie Banken agieren.
Also. Nein. Ich kenne Kundensituationen, wo die Netzwerk-Admins und die Security-Admins auf der einen Seite alles zunageln, was geht, aber alles, was über HTTP geht, das ist so ein großes Scheunentor und da schleifen wir alles durch. Also, wenn du irgendwas über HTTP-Tunnel kannst, da geht dann alles. Also. Bitte.
Wie ist das mit, also aus dem Sicherheitsgedanken, einiges davon könnte man ja irgendwie für Exfiltration theoretisch benutzen.
Ja.
Also gerade das mit dem Remote Open, jetzt natürlich, man musste diese Config jetzt anpassen, dass man tatsächlich von Remote draufkommt, aber kann man das auf dem Server verbieten? Also kann man sagen, hey, ich möchte, dass kein Client eine Remote-Port aufmachen kann?
Da, über die SSHD-Config am Server.
Aber standardmäßig ist es nicht verboten.
Oh ja, SSH ist... Bei OpenSSH ist Security Aware und die haben das per Default nur auf dem Localhost erlaubt. Aber du kannst das als Admin natürlich komplett abdrehen. Du kannst auch dem Client erlauben zu sagen, lieber Server, mach mir den Port sowieso auf. Also du kannst es in die umgekehrte Richtung
auch noch konfigurieren. Die letzte Frage.
Ja, genau. Das ist unsere. Ja,
es ist keine Frage. Eine kleine Anekdote aus den frühen 2000er Jahren. Hatte ich mit Bundesbehörden zu tun und sie wollten gerne, dass wir nicht SSH einsetzen. Das wäre unsicher, weil man könne ja nicht mitlesen.
Ja, Sie haben die Aufgabe verstanden, genau. Sehr gut. Besser wird's nicht mehr. Ich würde sagen, wir beenden dieses schmerzhafte Sys-Admin-Nightmare. Lass mich noch sagen, dann darfst du. Ich bedanke mich recht allerherzlichst für eure Geduld. Ich hoffe, es war was dabei, was ihr noch nicht kanntet. Wenn es euch jetzt wehtut, tut es mir noch mehr leid. Vielen Dank und noch eine schöne GPN.